Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Da ist sie endlich. Mit einem Monat Verspätung ungefähr kann sie jetzt an den Start gehen. Die neue EU-Kommission. Das EU-Parlament hat sie ja heute mehrheitlich abgesegnet. Aber es waren eben auch einige Abgeordnete dabei, die dagegen gestimmt haben, gegen diese Kommission. Zum Beispiel Martin Sonneborn von Die Partei. Der ist ganz und gar nicht einverstanden mit diesem von Ursula von der Leyen neu zusammengesetzten Team.
Ich habe so das Gefühl, dass die Interessen immer nationaler werden und dass die nationalen Eliten Leute schicken, die man wirklich nicht vermitteln könnte, wenn in Europa bekannt wäre, wenn es eine gesamteuropäische Öffentlichkeit gäbe, was die in ihren Heimatländern schon zu verantworten hatten.
Das komplette Interview mit Martin Sonneborn bekommt ihr im frischen Podcast vom Update heute am 27. November. Ein weiteres Thema bei uns am Mittwoch, die Generaldebatte im Bundestag. Am Ende gab es sogar einen kleinen Lacher.
Ich bin dabei. Herzlichen Dank. Schön, wenn Sie es auch sehen.
Das war dann ganz zum Schluss von der Rede von Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin hat einen Schwerpunkt gesetzt in ihrer Rede. Und das war heute die Außenpolitik. Das ist der Eindruck von unserem Korrespondenten in Berlin, Stefan Detjen. Und von ihm bekommt ihr gleich noch mehr Eindrücke und Einschätzungen zu dieser Generaldebatte. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
So, jetzt ist die Mannschaft komplett. Die Chefin kann mit der Arbeit anfangen. Na dann mal los, ne? Die EU-Kommission steht mit Ursula von der Leyen an der Spitze als Kommissionspräsidentin. Das EU-Parlament hat heute über die 26 Kommissare und Kommissarinnen abgestimmt. 461 Abgeordnete waren dafür, 89 haben sich enthalten. Und 157 Parlamentarier haben gegen diese Kommission gestimmt. Einer von ihnen ist Martin Sonneborn, sitzt für die Partei im EU-Parlament. Herr Sonneborn, warum haben Sie heute gegen diese EU-Kommission gestimmt?
Guten Abend draußen an den Geräten erstmal. Also ich habe vor 2 Tagen im Netz verkündet, dass ich auf Angebote warte, also auf millionenschwere Angebote. Wenn die bis gestern Abend um 23.59 Uhr eingegangen wären, dann hätte ich für Frau von der Leyen gestimmt. Aber da nichts gekommen ist, habe ich heute ein Nein dagegen gesetzt.
Das ist der einzige Grund, weil Sie bestechlich gewesen wären? Oder gab es noch andere?
Nein, ich bin offen korrupt. Also wenn jemand sagt, er zahlt 1 Million dafür, dass er meine Stimme bekommt, dann bekommt er die. Allerdings wird das Ganze öffentlich natürlich auch zelebriert. Aber ich war gegen diese Kommission, weil ich glaube, dass Frau von der Leyen nicht gut für Europa ist. Wir kennen sie in verschiedenen Ministerien. Ihre Karriere beginnt, ich bin Niedersachse, in Niedersachsen damit, dass sie Krankenhäuser privatisiert hat, weit unter Wert, wie der Rechnungshof anschließend feststellte. Wir kennen sie in der Auseinandersetzung, wenn es um die Erhöhung von Sozialleistungen ging. Wir kennen sie aus ihrer Bundeswehrzeit, diese Berateraffären, der Untersuchungsausschuss, der noch läuft. Also da ist die Kommission vom Kopf her nicht gut besetzt.
Aber an der Kommission selbst, wie die jetzt zusammengestellt ist, haben Sie ja auch einiges zu kritisieren. Sie haben das ja relativ ausführlich gemacht in einem Artikel, in einem Gastbeitrag jetzt für den Tagesspiegel. Da haben Sie sich auch ein paar Personen, ich sag jetzt mal, besonders vorgenommen. Wer ist das zum Beispiel? Wo, sagen Sie, haben Sie eigentlich die größten Schwierigkeiten mit welcher Person?
Ja, das Problem ist, dass es eine überalterte, praktisch eine Politrentner-Gang ist, die da teilweise als Kommissar jetzt einzieht. Also ich glaube, am unsympathischsten ist mir der angehende Außenbeauftragte der EU, Sepp Borrell, ein Spanier, 72, vorbestraft wegen Insiderhandels. Und er musste mal als Präsident des Europäischen Hochschulinstituts zurücktreten, weil er vergessen hatte, ein 300.000 Euro Jahreseinkommen anzugeben. Das klingt schon mal nicht nach einer seriösen Besetzung. Und dieser Mann muss jetzt die europäischen Werte in der Welt vertreten. Also das wird, glaube ich, lustig werden.
Und also Ihre Vorwürfe sind ja generell, dass es einfach viel zu große Interessenskonflikte gibt in dieser EU-Kommission. Habe ich Sie richtig verstanden aus dem Artikel heraus, ne?
Das stimmt. Also ich finde auch, dass zum Beispiel Millionäre nicht unbedingt Kommissar werden sollten, weil die doch auch einen sehr speziellen Blick auf die Welt, glaube ich, haben. Und ich habe festgestellt, dass also mindestens 3 Millionäre dabei sind. Eine Dame namens Dubravka S. aus Kroatien, die über ein einstelliges Millionenvermögen verfügt, das sie mir in der Anhörung nicht erklären konnte, woher das stammt. Es gibt da starke Korruptionsvorwürfe in Kroatien. Dann gibt es Borrell mit einem zweistelligen Millionenvermögen. Und dann gibt es, das ist, glaube ich, dann auch die größte Fehlbesetzung, einen Franzosen namens Thierry Breton, der über ein dreistelliges Millionenvermögen verfügt und der jetzt genau den Bereich regulieren soll in der EU-Kommission, den er vorher als CEO für das Unternehmen Atos jahrzehntelang selbst beackert hat.
Ist das denn eine Generalkritik von Ihnen oder gibt es tatsächlich in dieser neuen Kommission wirklich niemanden, wo Sie sagen würden, der kann den Job eigentlich ruhigen Gewissens machen?
Doch, den gibt es. Wir haben uns natürlich eher die etwas zweifelhaften Fälle angeschaut, aber es gibt zum Beispiel den Luxemburger Vertreter Schmidt, heißt der, glaube ich. Da war nichts Auffälliges zu finden, der macht einen sympathischen Eindruck und scheint so ein paar sozialdemokratische Werte zu vertreten. Aber es ist wirklich, ich frage mich auch, ob das vor 5 Jahren anders war, als die Kommission zusammengestellt wurde. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Interessen immer nationaler werden und dass die nationalen Eliten Leute schicken, die man wirklich nicht vermitteln könnte, wenn in Europa bekannt wäre, wenn es eine gesamteuropäische Öffentlichkeit gäbe, was die in ihren Heimatländern schon zu verantworten hatten.
Martin Sonneborn sitzt für die Partei im EU-Parlament. Seit heute ist klar, dass eben die neue EU-Kommission abgesegnet ist. Martin Sonneborn, das hat er uns gerade erklärt hier im Interview, ist mit vielen der EU-Kommissare und Kommissarinnen nicht einverstanden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das wisst ihr selbst, das Internet vergisst nichts. Wobei, so absolut stimmt diese Aussage auch nicht. Manchmal muss das Internet auch vergessen. Das Bundesverfassungsgericht hat mit einem aktuellen Urteil das Recht auf Vergessen im Internet gestärkt. Und das gilt auch bei schweren Straftaten. Geklagt hatte ein Mann, der 1982 verurteilt worden ist wegen Mordes und dessen Name man heute immer noch finden kann, wenn man online danach sucht. Lassen wir uns dieses Urteil nochmal einordnen von Stefan Dirks, der ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Herr Dirks, in diesem speziellen Fall, was heißt das denn für den Mann? Also werden jetzt die Artikel, wo sein Name auftaucht, werden die gelöscht?
Es bedeutet im ersten Augenblick leider überhaupt nichts für den Mann, denn das Gericht hat die Sache an den BGH zurückverwiesen. Der hat vorher schon mal entschieden, in dieser Apollonia-Entscheidung, so hieß die nämlich. Und das Urteil des BGH ist jetzt aufgehoben worden. Das heißt aber nicht, dass automatisch die Entscheidung andersrum, also zugunsten des Mörders hier geht, sondern der BGH muss erneut entscheiden und dabei die Rechtsauffassung des Gerichts hier nun also auch beachten. Ja.
Trotzdem, lassen Sie uns noch mal kurz gucken auf dieses Urteil. Also wie hat der BGH seine Entscheidung denn überhaupt begründet?
Der BGH hat überraschenderweise überhaupt nicht von Datenschutz gesprochen, obwohl das eigentlich nahe liegt. Ne? Also es geht hier eigentlich nicht um das, was man so im europäischen Kontext als Recht auf Vergessenwerden oder so bezeichnet, also ein Anspruch gegen eine Suchmaschine, sondern es geht eigentlich um das in Ruhe gelassen werden, also um die digitale Resozialisierung, die auch ein Straftäter eben nach verbüßter Strafe irgendwann haben soll. Er soll also nicht mehr jederzeit vor der gesamten Öffentlichkeit mit der Tat konfrontiert werden. Ja? Und hier ist das Neue an der Sache eigentlich, dass das Gericht diese Gegebenheiten, die wir durch die Abrufbarkeit von Fakten über Suchmaschinen haben, dass das erstmals richtig mit berücksichtigt worden ist. Und hier ist eben gesagt worden, okay, es gibt einen Punkt, an dem es jedenfalls so ist, dass das Interesse daran, Informationen über die Tat zu erhalten, inzwischen so gering ist, dass es dann sein kann, dass das Interesse daran, des Mörders in Ruhe gelassen zu werden und ein neues Leben anzufangen, überwiegt.
Das heißt, es hat auch etwas mit dem Faktor Zeit zu tun. Also diese Tat ist jetzt im Endeffekt so lange her, dass man eben sagen kann, okay, der ist verurteilt worden, der hat seine Strafe auch abgesessen, aber der Name tut dann nichts mehr zur Sache?
Genauso ist es. Das Gericht sagt sogar in seinem Urteil, in dem Leitsatz Nummer 2, bei der Entscheidung über einen Schutzanspruch kommt der Zeit unter den Kommunikationsbedingungen des Internets ein spezifisches Gewicht zu. Also das ist ganz wichtig. Ne? Es liegt so weit zurück, dass die Öffentlichkeit zumindest an dem Namen des Täters kein Interesse mehr hat. Das heißt nicht, dass jegliche Information zu der Tat aus dem Netz getilgt werden muss. Ich darf auch weiterhin Apollonia-Entscheidung sagen. Ne? So hieß nämlich die Yacht, von der Mord passiert ist damals. Mhm. Aber der Täter hat eben ein Recht, dass ihm selbst das nicht dauernd entgegengehalten werden kann. Das heißt vor allem für Verlage und andere Medien, dass sie Maßnahmen treffen müssen, um die Suchmaschinenauffindbarkeit solcher Berichte in irgendeiner Form zu beschränken, technisch. Wie das geschehen soll, hat das Gericht nicht gesagt.
Aber wenn wir jetzt nochmal auf diesen Faktor Zeit zu sprechen kommen, wie lange ist denn dann lang genug her? Also wissen Sie, was ich meine? Ne, der ist 1982 wegen Mordes verurteilt worden. Wie setzt man denn dann so eine Zeit fest?
Das ist eine sehr gute Frage und man blättert in dem Urteil vergeblich auf der Suche nach einer Zahl. Ja? 10, 15, 20 Jahre ist eine Frage des Einzelfalls. Dazu sagt das Gericht überhaupt nichts hier. Die Frage ist, ja, inwieweit ist eigentlich so eine Tat vielleicht durch auch irgendein Nachtatverhalten des Täters oder ja, vielleicht ein Buch geschrieben oder so, vielleicht ist da irgendwas durchaus an öffentlichem Interesse geblieben, dann kann es natürlich viel länger dauern, bis so ein Zeitpunkt eingetreten ist, an dem der Täter ein Recht hat, in Ruhe gelassen zu werden. Aber ich denke, es sind auch viel größere Zeiträume denkbar. Also wir haben zum Beispiel Täter, die wegen Totschlags verurteilt werden zu 10 Jahren Haft, davon sitzen die 2/3 ab, dann sind die vielleicht 7, 8 Jahre nach der Tat wieder auf freiem Fuß. Dann haben die ihre Strafe abgesessen, haben also alles getan, was wir als Gesellschaft von denen verlangen, um die Schuld zu sühnen, auch wenn klar ist, dass wenn Menschenleben weg ist, das bringt einem keiner zurück, ja. Aber die haben eigentlich alles getan und dann müsste man eigentlich sagen, okay, jetzt haben die auch ein Recht, wieder aufgenommen zu werden. Und die haben auch ein Recht vielleicht sogar, dass sie nicht von jedem Vermieter oder von jedem Arbeitgeber, der das googelt, der mal schaut, wer ist denn das, der sich hier bewirbt um eine Wohnung, um einen Arbeitsplatz, der dann sofort auf die Tat schlüsselt und sagt, nee, danke, ne? Also ich denke, da kann man tatsächlich schon sagen, 10 bis 15 Jahre ist wahrscheinlich schon ein Zeitraum, bei dem in vielen Fällen gesagt werden muss, ja, hier überwiegt das Recht des Täters, in Ruhe gelassen zu werden.
Täter haben auch bei schweren Straftaten ein Recht auf Vergessenwerden im Internet. Dazu gibt es ein aktuelles Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Eingeschätzt hat uns das Ganze Stefan Dirks, der ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Ende gab es dann doch noch einen kleinen Lacher.
Ich bin dabei. Herzlichen Dank. Schön, wenn Sie es auch sehen.
Angela Merkels letzte Worte am Ende ihrer Rede bei der Generaldebatte heute im Bundestag. Es geht jedes Jahr um alles, ums Generelle eben. Diesmal waren die Themen Klimaschutz, Digitalisierung, EU, NATO, China und so weiter und so fort. Und es ist natürlich auch immer eine Abrechnung zwischen der Opposition und der Regierung. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio hat die Debatte heute für uns beobachtet. Stefan, also klassischerweise ist die Opposition ja genervt und gibt Kontra. Die Bundesregierung lobt die eigene Arbeit. War heute wahrscheinlich auch nicht anders als in den anderen Generaldebatten davor, oder?
Ja, natürlich, da gibt es immer ein Grundmuster. Diese Generaldebatten haben ja auch immer einen riesigen thematischen Spannungsbogen. Da geht es um alles, zumindest die Kanzlerin, das hat auch Angela Merkel heute gemacht, erklärt in allen wichtigen Politikfeldern das, was sie und ihre Regierung machen wollen. Insofern ging das heute auch von der Haushaltspolitik über die Klimapolitik, die natürlich einen Schwerpunkt bildete, bis zur Außen- und Verteidigungspolitik. Und das war sicherlich einer der Schwerpunkte in Angela Merkels Rede und in der Debatte dann.
Da können wir vielleicht jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Also die Hauptstreitpunkte, was würdest du da besonders hervorheben?
Ja, ich fand, und jeder interpretiert so eine große Debatte natürlich immer wieder anders, aber ich fand es deutlich, dass da herauskam, wie die Bundesregierung, Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin auch, aber genauso auch Angela Merkel in der Generaldebatte, in dieser Debatte darauf hinarbeiten, Deutschland, die Politik, die Öffentlichkeit darauf einzustimmen, dass Deutschland sich auch militärisch stärker engagieren muss. Das ist ja so ein Tenor in der Politik, den wir seit langem beobachten. Annegret Kramp-Karrenbauer hat das jetzt nochmal mit Forderungen mit ihrer Syrien-Initiative getan. Das werden wir hören, das spielte eine Rolle. Und das fand natürlich heute auch von der internationalen Kulisse statt. Derjenige, den Angela Merkel eigentlich als erstes angesprochen hatte, der war gar nicht da im Bundestag. Das war nämlich Emmanuel Macron in Paris. Jedenfalls habe ich das so verstanden, dass was Angela Merkel da sagte, eine Antwort auf Emmanuel Macrons These war, die NATO sei Hirntode.
Und da sage ich als erstes, stärker als im Kalten Krieg ist der Erhalt der NATO heute in unserem ureigensten Interesse oder mindestens so stark wie im Kalten Krieg, in unserem ureigensten Interesse.
Also da gab es dann dieses Bekenntnis zur NATO und dann von der Opposition, das gefragt, die weisen natürlich auf die Schwachstellen der Bundesregierung hin. Da wurde natürlich zunächst mal darauf hingewiesen, diese Regierung ist ja selber sich gar nicht einig, was sie will. Christian Lindner von der FDP, der auf den spektakulären Dissens zwischen der Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und dem Bundesaußenminister Heiko Maas hinwies.
Wir hätten erwartet, wenn Sie über Krisenregionen sprechen, dass Sie persönlich Stellung beziehen, wo Sie eigentlich politisch stehen in der Frage Nordsyrien. Stehen Sie an der Seite der Bundesverteidigungsministerin, die eine strategische Initiative ergriffen hat, oder an der Seite des Bundesaußenministers Maas, der in Ankara die Uneinigkeit der deutschen Bundesregierung auf internationaler Bühne dokumentiert hat?
Und wie groß die Verspannungen innerhalb der Großen Koalition waren, das konnte man auch nochmal ganz deutlich hören, als dann Rolf Mützenich kam, der Fraktionschef der SPD, der auch nochmal Annegret Kramp-Karrenbauer ausspießte, ihre Rede in München, in der sie ein verstärktes internationales Engagement der Bundeswehr gefordert hat. Und dazu sagt ihr Koalitionspartner Rolf Mützenich heute:
Welche Hybris ist das? Und ich glaube auch der falsche Weg, weil wir haben doch gemerkt, was der Kalte Krieg bedeutet hat. Wir wollen nicht als sozialdemokratische Bundestagsfraktion dieses Streben nach militärischer Dominanz mitgehen, sondern wir wollen eine Dominanz in der Diplomatie, in der zivilen Auseinandersetzung mit den humanitären Krisen. Und ich glaube, dass das besser ist.
Ja, ich glaube, nach dieser Debatte, da spürt man nochmal, wo nochmal wichtige Diskussionen auf uns zukommen, aber auch, wo die Bruchkanten innerhalb der Großen Koalition liegen.
Jetzt ist es ja abseits von diesen Inhalten ja typisch eben auch für Generaldebatten wieder recht laut hin und her gegangen. Wie hast du die Stimmung heute empfunden im Bundestag?
Naja, Kontroversen in Sachfragen, die eben auch die Koalition spalten. Aber dann, wenn man auf das größere Ganze schaut, weiteres Reizthema in der Gesellschaft, die Klimapolitik. Das wurde ganz besonders auch in den Debattenbeiträgen der AfD deutlich. Die haben sich fast gar nicht zu den außenpolitischen Themen geäußert, über die ich jetzt gesprochen habe, die ich so markant fand, sondern da ging es eigentlich nur um eines: Klima, Klima, eine Ersatzreligion sei das, was die Bundesregierung da betreibe. Die heilige Greta werde da verehrt, Deutschland steuere auf eine Energiekatastrophe zu, massenhafte Blackouts in der Stromversorgung. Das war so das Szenario, das die AfD-Redner Alexander Gauland etwa aufmalten. Also die haben da wirklich ihr neues Kernthema gefunden, mit dem sie mächtig mobilisieren werden und Stimmung machen werden.
Heute Generaldebatte im Bundestag. Einschätzungen und Eindrücke von Stefan Dietjen aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich keine schlechte Idee, ne? Über so ein Online-Portal checken lassen, ob ihr vielleicht zu viel Miete bezahlt. Also falls ihr diesen Verdacht habt, dann könnt ihr eben auf solchen Portalen das checken lassen. Und diese Portale helfen euch auch dabei, eine niedrigere Miete zu zahlen. Die Frage ist nur, dürfen solche Portale das überhaupt anbieten? Ja, das hat der Bundesgerichtshof heute entschieden. Aber auch ohne so eine Online-Beratung habt ihr natürlich die Chance, was dagegen zu tun, wenn ihr den Eindruck habt, ich zahle da wohl ein bisschen viel Miete. Caroline Born aus dem Nova-Team hat ein paar Tipps für euch. Caroline, wann ist denn eine hohe Miete überhaupt zu hoch?
Das Zauberwort dabei lautet Mietpreisbremse. Sie sagt, bei neuen Verträgen darf die Miete nicht mehr als 10% über den Mieten im gleichen Viertel liegen. Diese sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete kriegt ihr am besten über den Mietspiegel raus. Den gibt es manchmal online oder im Wohnungsamt. Es kann auch sein, dass man mal ein paar Euro dafür zahlen muss. Das ist je nach Stadt unterschiedlich. Und Achtung, es ist auch unterschiedlich, dass es die Mietpreisbremse nicht in jeder Stadt gibt, denn das regeln die Bundesländer.
Okay, also ich brauche eigentlich nur gucken, ob meine Kaltmiete 10% höher ist als die ortsübliche Vergleichsmiete.
Das ist ein erstes Signal und dann muss ich noch zwei Dinge beachten. Und zwar einmal, ob das Haus ein Neubau ist, also nach 2014 bezugsfertig geworden ist. Oder ob die Wohnung modernisiert wurde und quasi wie neu ist. Dann gilt die Mietpreisbremse nicht. Und auch nicht, wenn meine Vormieterin auch schon eine hohe Miete gezahlt hat. Dann habe ich Pech gehabt.
Okay, was würdest du denn sagen? Wann ist denn überhaupt ein guter Zeitpunkt, um meine Vermieterin oder meinen Vermieter mal anzusprechen? Darauf hier, Entschuldigung, vielleicht zahle ich doch ein paar Euro zu viel?
Ist ja ein heikles Thema. Mhm. Deswegen habe ich mal einen Experten gefragt, Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund.
Wir würden allen Mietern empfehlen, über das Thema Mietpreisbremse nicht vor Abschluss des Mietvertrages mit dem Vermieter zu diskutieren. Erst sicher sein, dass man den Mietvertrag bekommt, wenn man den Mietvertrag hat, dann abklären, ob die Miete zu hoch ist oder ob sie wirksam ist, dann gegebenenfalls die Mietpreisbremse ziehen.
Also eine eindeutige Ansage. Der nächste Schritt ist dann, dass ich einen Brief schreibe an meinen Vermieter, in dem ich den Verstoß gegen die Mietpreisbremse rüge. Und ab dann kann ich auch weniger zahlen, aber nicht vorher. Diese Mietpreisbremse gilt nicht rückwirkend. Aber übrigens, was viele nicht wissen, sie gilt auch, wenn die Wohnung möbliert ist oder wenn ich da zur Untermiete wohne. Und sie gilt sogar bei WGs. Da ist es ein bisschen komplizierter, weil da ja Wohnraum geteilt wird, aber es ist möglich.
Lohnt sich der ganze Aufwand denn überhaupt?
Es macht natürlich ein bisschen Arbeit. Es kann auch sein, dass ich einen kleinen Streit mit meiner Vermieterin bekomme. Aber im Endeffekt kann es auch sein, dass ich dann jeden Monat Miete spare. Ulrich Ropatz meinte, er kann es schlecht einschätzen, wer in Deutschland zu viel zahlt. Aber er hat sich die Angebote in Immobilienportalen angeschaut und herausgefunden,
dass dort sicherlich 30, 40, je nach Stadt bis 50% der Angebote mehr als 10% über der Vergleichsmiete liegen und dass zumindest bei all diesen Angeboten ein starker Verdacht vorliegt, dass gegen die Mietpreisbremse verstoßen wird.
Das ist eine ganze Menge. Mhm. Ich kann es jetzt selber recherchieren, dann kostet es mich nichts. Oder ich nehme mir Hilfe in ganz unterschiedlichen Preissegmenten. Das eine Extrem ist, dass ich mir eine Anwältin nehme. Ich kann aber auch zum Mieterbund gehen, beziehungsweise zu den örtlichen Mietervereinen. Da zahle ich dann so einen Jahresbeitrag von 60 bis 90 Euro und werde dafür beraten. Der Verein übernimmt die Kommunikation mit der Vermieterin und ich bekomme einen Rechtsschutz. Oder ich gehe zu diesen Online-Portalen. Das hat ja der BGH heute nochmal bestätigt, dass es möglich ist. Da muss ich dann aber, wenn das Ganze erfolgreich ist, einen Teil von meiner Ersparnis abgeben. Also 4 Monate lang muss ich den Anteil abgeben, um den die Miete reduziert wurde. Aber dafür zahlen diese Portale dann auch die Kosten, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt.
Wie ihr selbst die Mietpreisbremse ziehen könnt, das habe ich vor der Sendung geklärt mit Caroline Born aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt spulen wir mal ganz schnell 3 Wochen zurück. Ihr erinnert euch, da ist ein Abgeordneter der CDU während seiner Rede im Bundestag zusammengebrochen und eine Abgeordnete der Linken hatte einen Schwächeanfall. Und danach gab es die Diskussion, ist die Arbeitsbelastung zu hoch für Bundestagsabgeordnete? In Sitzungswochen können das ja tatsächlich mal Tage bzw. Nächte sein, die hören dann irgendwann um 2 oder 3 Uhr morgens auf. Jetzt scheint sich da was zu bewegen. Diese Bundestagsdebatten, die sollen nämlich eben nicht mehr bis tief in die Nacht gehen. Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team hat das Ganze schon länger im Blick für uns. Johannes, was soll denn jetzt genau verändert werden?
Das Ganze soll sinnvoll gestrafft werden. So hat es Michael Große-Brömer heute in der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt. Das ist der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Und auch die Mehrheit der anderen parlamentarischen Geschäftsführer war damit einverstanden. Ja, und diese sinnvolle Straffung, das heißt konkret, dass bestimmte Debatten einfach kürzer werden sollen. Bislang ist es so, dass es pro Thema, also pro Tagesordnungspunkt, immer so eine bestimmte Debattendauer gibt. Manchmal dauern die 60 Minuten, das sind vor allem die Debatten am Vormittag, also eine Stunde lang dann. Die Debatten am Abend und nachts, die sind eher ein bisschen kürzer, 38 Minuten lang. Und die sollen jetzt aber noch kürzer werden, nämlich 7 Minuten dann weniger auf dann nur noch 31 Minuten pro Thema, das da jeweils auf den Tisch kommt.
Okay, also 7 Minuten kürzer. Bringt das denn tatsächlich so viel? Also werden diese Marathontage, Nächte dadurch wirklich kürzer?
Naja, zum einen sind es ja 7 Minuten weniger bei jedem Tagesordnungspunkt. Ne? Ja, okay. Also da kommt an so einem vollgepackten Sitzungstag dann schon einiges zusammen. Und es soll noch 2 weitere Änderungen geben. Einmal soll die sogenannte parlamentarische Fragestunde verkürzt werden von 90 auf 60 Minuten. Die gibt es aber nur einmal pro Woche. Deshalb macht das den Braten jetzt nicht so richtig fett. Die 2. Änderung dürfte aber mehr bringen. Es soll nämlich ein bisschen was zwischen den Sitzungstagen hin und her geschoben werden. Das sagt Frank Bergmann, der stellvertretende Pressesprecher des Bundestags.
Das Plenum tagt ja immer am Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und jetzt werden 5 Debatten vom Donnerstagabend oder von Donnerstagnacht auf den Mittwochnachmittag verschoben.
Dadurch wird der Mittwoch natürlich ein bisschen voller, ne? Aber am Mittwoch war bisher eher weniger los. Der Donnerstag dagegen war immer so der Tag, wo es richtig lang ging. Also das waren diese Tage, wo es dann bis spät in die Nacht aufging. Und diese Verschiebung soll jetzt eben dazu führen, sagt Frank Bergmann, dass dieser wahnsinnig volle Donnerstag dann eben nur noch bis 21 oder 22 Uhr dauert und dann auch Feierabend ist.
Und mit der Änderung sind jetzt auch alle einverstanden?
Alle Fraktionen außer die der AfD. Der Sprecher der AfD-Fraktion, Christian Lüth, der hat gesagt, dass solche Kurzdebatten nicht der demokratischen Kultur dienten, die sich die AfD wünsche. Und er sagt, dass die geplanten Änderungen für kleinere Fraktionen schlecht seien, weil die dann natürlich auch für die kleinen Fraktionen, ne, die Redezeit kürzer wird am Ende.
Wenn, muss sie halt für alle kürzer werden, sonst wäre es ja wieder schief an der einen oder anderen Stelle. Wie wird die Redezeit bei so einer Bundestagsdebatte denn eigentlich aufgeteilt unter den Fraktionen?
Das geht in der Regel nach der Stärke der Fraktionen im Bundestag. Also die großen Fraktionen bekommen auch mehr Redezeit als die kleinen. Und Frank Bergmann hat mir erklärt, wie das in Zukunft bei so einer Debatte dann verteilt sein wird.
Die 30 Minuten teilen sich dann insofern auf, dass die CDU/CSU dann 11 Minuten davon bekommt, die SPD 6, die AfD 4 und die anderen drei kleinen jeweils 3 Minuten.
Und eine extra Minute Redezeit gibt es auch noch übrigens für die Fraktion, die den Tagesordnungspunkt beantragt hat. Aber du siehst, ne, diese 3 oder 4 Minuten Redezeit, zum Beispiel für AfD oder für die Grünen oder für die FDP, das ist nicht so super viel. Mhm. Ne? Dafür wird dann aber eben auch der gesamte Tag ein bisschen kürzer.
Nach den beiden Schwächeanfällen vor 3 Wochen ging es in der Diskussion auch darum, dass die Abgeordneten im Bundestag auch nichts essen dürfen und nichts trinken. Bleibt das so oder ändert sich auch daran etwas?
Nee, das bleibt so. Das sind erstmal keine Änderungen, die da geplant sind. Frank Bergmann betont aber nochmal, dass die Abgeordneten ja zwischendurch schon das Plenum verlassen auch mal können. Also die können auch zwischendurch mal rausgehen und das tun sie auch durchaus.
Keiner bindet die am Platz fest, die können rausgehen und die Versorgung ist, ich sag mal, gewährleistet. Wasserspender stehen direkt am Ausgang und auch sonst sind im näheren Umfeld des Plenarsaals 3 bis 4 Restaurants, je nachdem, welche Tageszeit wir haben, um sich mal auch noch schnell was zu essen holen zu können.
Die Marathonsitzungen im Bundestag sollen kürzer werden, unter anderem durch kürzere Debatten. Wie das funktionieren und klappen soll, das hat euch unser Reporter Johannes Döbbelt erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist das eine spooky Vorstellung oder was? Rund 1000 Menschen in Deutschland nutzen eine spezielle Stalker-Software, um ihre Partnerinnen oder Partner auszuspionieren. Das zeigen Recherchen von Weiß Deutschland. Das heißt, da wird eine Software installiert auf dem Handy von Freund, Freundin, Oma, Opa und dann kann alles mitgehört und mitgelesen werden. Das ist nicht nur unheimlich und übergriffig, das ist auch gefährlich. Opferverbände sagen, wenn das passiert, dann erhöht sich damit auch die Gefahr, dass diejenigen, die da eben ausspioniert werden, vielleicht körperliche und sexuelle Gewalt erfahren. Solche Spyware auf Handys ist verboten, dafür kann man 3 Jahre Gefängnis bekommen. Nur das passiert eben so gut wie nie, das sagen die Opferverbände. Warum eigentlich nicht? Unser Reporter Stefan Beuting hat geguckt, woran es hakt.
Stalkerware oder Spouseware. Rein technisch gesehen ist das genial. Telefonanrufe mithören und aufzeichnen. Vollständige Anrufprotokolle aufzeichnen.
Wenn die dann einmal auf dem Handy ist, spielt quasi die App alle möglichen Informationen an das andere Endgerät des Täters.
Das ausspionierte Gerät durchsuchen, Screenshots anschauen. In den Premium-Funktionen können Handys als Wanze benutzt werden, Videos aufzeichnen.
Andere Accounts mit der Passwortwiederherstellung, Hacken, also da gibt es quasi keine Grenzen.
Hans Hartmann arbeitet beim Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, BFF. Dort ist sie zuständig für den Bereich digitale Gewalt. Während auf den Internetseiten der Anbieter die Vorteile stolz angepriesen werden, beschäftigt Hartmann sich mit den Folgen.
Also oft fängt es ja an mit so einem diffusen Gefühl oder so einer Ahnung, ne? Dass der Partner oder Ex-Partner zum Beispiel immer weiß, mit wem ich gerade gesprochen habe oder wo ich war, obwohl ich die Informationen gar nicht geteilt habe. Dadurch, dass es so diffus ist und man das gar nicht so fassen kann, verunsichert es total. Teilweise, ne? Also wenn das richtig schlimm ist und dann noch so andere Machtspielchen mit reinkommen, hat man vielleicht auch schnell das Gefühl, man wird irgendwie so ein bisschen verrückt.
Jenny Kerstin Bauer arbeitet ebenfalls beim BFF. Sie war selbst in direktem Kontakt mit Frauen in dem Moment, wo ihnen bewusst wurde, dass sie ausspioniert worden sind.
Viele bekommen Angst, fangen an zu zittern oder beginnen zu weinen.
Auf den Internetseiten der Anbieter werden die Tools zur Mitarbeiterüberwachung und zur Installation auf den Endgeräten von Kindern empfohlen. Immer mit dem Zusatz, dass der andere einverstanden sein muss mit der Installation. Trotzdem wird schnell klar, dass das eigentliche Szenario ist, die Partnerin oder den Partner unerlaubt zu überwachen. Dass das gleich mehrere Straftatbestände verletzt, dass dafür bis zu 3 Jahre Gefängnis drohen, scheint nur bedingt abzuschrecken.
Oftmals scheitert es bei digitaler Gewalt schon an der Anzeige, weil es nicht ernst genommen wird von der Polizei. weil gesagt wird, das ist irgendwie nicht real, ne? Das passiert im Internet, das ist keine richtige Gewalt. Und wenn da jetzt nicht noch irgendein anderes Stalking-Handlungen oder andere Gewaltformen dazukommen, kann es sein, dass es einfach nur die Aussage, ich habe eine Spy-App auf dem Handy, nicht zu viel führt.
Entweder seien die Polizisten vor Ort nicht in der Lage, Stalkerware zu identifizieren, oder Anzeigen werden aufgenommen und dann aber doch eingestellt. Ähnlich sieht das Jenny Kerstin Bauer.
Ich habe in meiner Erfahrung als Beraterin nicht mitbekommen, dass erfolgreich gegen vorgegangen worden ist, strafrechtlich.
Es gibt einen florierenden Markt an Spionage-Apps einerseits. Und es gibt ein Gesetz, das es verbietet, diese Anwendungen ohne das Wissen meines Partners oder meiner Partnerin zu installieren. Leider scheint es niemanden zu geben, der sich wirklich zuständig fühlt.
Die haben in NRW gibt es ja tatsächlich auch diese ZAC.
Oder ZAC, Zentrale Anlaufstelle Cybercrime. Ich besuche eine Internetseite mit vielen Landeswappen, E-Mails und Telefonnummern. Erster Anruf beim Landeskriminalamt NRW. Ich frage nach dem Ansprechpartner für digitale Gewalt, Stalkerware, Spouseware. Kurze Pause. Keine Ahnung. Ich solle die LKA-Pressestelle anrufen. Pressestelle? Freizeichen. Niemand da. Nächster Versuch? Bundeskriminalamt. Auch hier? Leider keine Ahnung. Weiterleitung zur Pressestelle? Aber hier weiß man ebenfalls ad hoc nicht so richtig, was ich genau will. Ein Ansprechpartner? Nein. Mein Eindruck? So zentral ist die Anlaufstelle nun doch nicht.
Wenn man sich jetzt das Innenministerium oder das BSI anguckt und so weiter, dass die schon einen anderen Begriff von Cybercrime haben als das, was wir jetzt unter digitaler Gewalt verstehen. Weil da geht es viel so um Wirtschaftsspionage. Es geht darum, dass irgendwie technische Infrastruktur angegriffen wird. Das heißt, die haben andere Zielgruppen im Kopf sozusagen, wenn sie über Privatsphäre und Schutz reden.
Die Bundestagsabgeordnete der Linken, Anke Domscheit-Berg, hat eine kleine Anfrage dazu gestellt. Ist digitale Gewalt gegen Frauen nach Meinung der Bundesregierung dem Phänomen Cybercrime zuzuordnen? A. Wenn nein, warum nicht? B. Wenn ja, sind die entsprechenden zuständigen Stellen bei Polizei und Justiz auch für Formen digitaler Gewalt gegen Frauen zuständig? Antwort: Da es sich bei digitaler Gewalt nicht um Straftaten handelt, die sich gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten richten, sind sie nicht dem Phänomen Cybercrime im engeren Sinne zuzuordnen. Ein Jahr ist das jetzt her. Das Problem besteht fort. Lösung nicht in Sicht. Experten nennen so etwas totes Recht.
Ja, und wir hätten euch auch gerne noch genauere Zahlen gegeben über das Ausmaß dieses Problems. Doch die letzte Erhebung dazu, die kam vom Bundesfamilienministerium, die ist leider nicht mehr so aktuell, nämlich 15 Jahre alt. Das heißt, von 2004 bedeutet eigentlich nur, es gibt was zu tun.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.